Antifa scheitert vor dem Bundesgerichtshof. So berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Dienstag. Laut FAZ unterlag ein Recherchekollektiv der Antifa gegen einen sächsischen Unternehmer. Damit endet in dritter Instanz ein jahrelanger Rechtsstreit zugunsten des Bauunternehmers. Eine unvollständige Berichterstattung ist wie eine Unwahrheit zu behandeln, lesen wir da. Diese höchstrichterliche Entscheidung kann Konsequenzen für den gesamten Journalismus haben. Müssen Artikel künftig anders geschrieben werden? Müssen alte Artikel sogar umgeschrieben werden? Das besprechen wir mit dem Rechtsanwalt, der das Urteil für seinen Mandanten mit erstritten hat. Wir begrüßen Dr. Carsten Brennecke von der Kanzlei Höcker Rechtsanwälte in Köln. Herr Brennecke, guten Tag.
Hallo, guten Tag aus Köln.
Zunächst zu diesem konkreten Fall. Können Sie den Eindruck der FAZ, dass es sich um ein Antifa-Recherche-Kollektiv gehandelt hat, bestätigen?
Ja, also letztlich geht es um den Verein VVN-BDA. Und der ist jedenfalls hinsichtlich seiner Kommunikation und Ausrichtung sicherlich sowas wie die Antifa. Also man kann sagen, linksextrem bis linksradikal einseitig damit befasst, vermeintliche oder tatsächliche Rechtsextreme zu enttarnen und dazu zu publizieren.
Was hat dieses Recherchekollektiv in Bezug auf Ihren Mandanten falsch gemacht?
Das Recherchekollektiv hat erstmal dem Mandanten einen sehr prägnanten Sticker aufgeklebt, hat den nämlich als rechtsextrem bezeichnet, was für einen Bauunternehmer natürlich äußerst abträglich ist. Und hat dann versucht, die These, ich sage mal einseitig, dadurch zu munitionieren, dass man sich nur einzelne Tatsachen rausgesucht hat aus dem Lebensbild des Mandanten, die vielleicht auf diese steile These, er sei rechtsextrem, einzahlen. Und all das, was dagegen spricht, das hat man ganz einfach weggelassen und somit bewusst unvollständig ein Bild gezeichnet bzw. verzerrt.
Man hat zusammengetragen, er hat eine Spende an die AfD gezahlt, er hat einen Fernsehsender finanziell unterstützt, bei dem auch Rechte zu Wort kommen und eine regionale Zeitung. Waren das die drei Punkte?
Genau so ist es. Und alle drei Punkte sind eben halt grob verzerrend aus dem Zusammenhang gerissen.
Welche Voraussetzungen müssen denn nach dem Urteil überhaupt vorliegen, damit journalistische Berichterstattung angreifbar wird?
Also erstmal muss der Journalist über eine bestimmte Person tatsächlich berichten und das in einer Art und Weise, dass der Leser aus den Tatsachen eine Ableitung trifft. Also entweder ausdrücklich, wie in unserem Fall, dass man sagt, ich berichte A, B und C und sage, der ist deshalb rechtsextrem. Das ist aber gar nicht unbedingt zwingend, dass ich dem Leser da das Kopfkino, also die Ableitung vorgebe. Es würde auch ausreichen, wenn ich einfach nur völlig einseitig etwas erzähle, sodass ich quasi eine negative Einordnung dann zu dieser Person aufträgt. Und zweitens müssen dann Tatsachen verschwiegen werden. Also die Presse lässt einfach relevante Punkte weg, obwohl sie die kennt. Dann muss noch etwas dazukommen. Das ist so eine Art Alternativüberlegung, die der BGH anstellt. Wenn also einseitig berichtet wird, zweitens im Kopf des Lesers dann eine negative Einordnung des Betroffenen stattfindet, dann wird überlegt, könnte sich das ändern, wenn man dem Leser auch die weggelassene Information mitgeteilt hätte? Hätte der dann ein günstigeres Bild bekommen? Und wenn das der Fall ist, so der BGH, dann ist die Berichterstattung, diese bewusst unvollständige Darstellung, unzulässig.
Meine Befürchtung ist, dass dieses Urteil aber auch zu einer gewissen Willkür führt. Fangen wir mal an mit der Willkür, dass der Betroffene, in dem Fall Ihr Mandant, aber es kann ja auch ein Politiker sein, sagt, dieser Artikel, der ist jetzt aber ungerecht, weil nicht ausreichend gewürdigt wurde, was ich dazu denke. Sehen Sie diese Gefahr, dass Politiker häufiger klagen werden und dann auf einmal Gerichte entscheiden, was der Journalist schreiben darf?
Die Gefahr sehe ich nicht. Also ich sehe zwar durchaus die Gefahr, dass die Presse künftig mit mehr Prozessen und mehr Inanspruchnahmen konfrontiert ist, aber das dann nur in bestimmten Fällen und aus guten Gründen. Warum ist das so? Die Haftung setzt voraus, dass die Presse, und das ist ganz entscheidend, bewusst unvollständig berichtet. Das heißt, die Presse lässt etwas weg, was sie weiß. Es kann also nicht einfach ein Betroffener ankommen und sagen, die Vorgänge A, B, C habt ihr weggelassen und dann gerät der Journalist direkt in eine Haft und so einfach ist es nicht. Es müssen schon Vorgänge sein, die der Journalist kennt. Und wie kann er sie kennen? Typischerweise ist ja der Betroffene vor einer Berichterstattung zu konfrontieren, anzuhören, der verteidigt sich Und da darf ich dann als Journalist Bekanntes nicht einfach weglassen. Oder aber ich recherchiere als Journalist natürlich typischerweise, rufe zum Beispiel gängige Informationen wie dessen Webseite auf. Und wenn mir da was auffällt, was eigentlich für meine Berichterstattung relevant ist, dann kann ich das auch nicht weglassen. Also wir haben schon gewisse Voraussetzungen, warum eine gesteigerte Haftung droht. Das wird nicht einfach so aus dem luftleeren Raum geschehen.
Kann der Journalist sich nicht einfach hinstellen und sagen, also das wusste ich jetzt nicht? Also in Ihrem Fall, dass Ihr Mandant auch mal an die CDU gespendet hatte.
Der Journalist kann natürlich sagen, das wusste ich nicht. Das wird aber spätestens dann heikel, wenn es dann in gerichtliches Verfahren geht. Da muss der Journalist natürlich vollständig und wahrheitsgemäß vortragen. Ein Journalist sollte sich gut überlegen, ob er dann da flunkert. Außerdem ist es so, dass der Journalist nicht nur einfach eine Schutzbehauptung vorbringen kann, sondern er muss insoweit substantiiert vortragen, dass er zumindest mal glaubhaft darlegt, warum er das nicht wusste. Einfacher Fall, wenn jetzt wie im Falle des von uns vertretenen Bauunternehmers gewisse Sachen angesprochen werden, zu denen der vielfach auch auf seiner Webseite, auch in der Presse Stellung genommen hat, zum Beispiel eingeordnet hat, dass die AfD-Spende vor langer Zeit erfolgt ist, zu einer Zeit, als noch Lucke dort führend war, von einer Beobachtung keine Rede ist und dass er in fünffacher Höhe die CDU unterstützt und so etwas wirklich überall zu lesen ist, dann gerät der Journalist schon in eine Erklärungsnot, muss schon glaubhaft und plausibel erklären, warum er das nicht im Zuge einer ordnungsgemäßen Recherche gesehen haben möchte. Also die einfache Schutzbehauptung wird den Journalisten nicht immer retten.
Betrifft das alle journalistischen Stilformen? Also es gibt ja die Recherche, es gibt das Nachrichtenstück, es gibt den Kommentar, Satire. Wo gilt das?
Also das gilt ganz sicher in jeder, ich sage mal, nachrichtlichen Darstellung der Presse und da im Übrigen nicht nur für die klassische Presse, sondern ganz sicherlich auch für jedes pressemäßige Erzeugnis. Also alles, was so ähnlich ist wie ein Pressebericht. Das betrifft auch NGOs, wie hier diesen linken Verein, den es erwischt hat. Das ist ja auch keine klassische Presse. Und eine reine Satire wird es nicht betreffen. Das ist nämlich keine klassische Presseberichterstattung, wo der Leser irgendwo eine ausgewogene Berichterstattung erwartet. Die Satire zeichnet sich und das aber auch ganz deutlich erkennbar für den Leser dadurch aus, dass hier einseitig polemisch zugespitzt wird, zum Teil das gar nicht ernst gemeint wird. Da hat der Leser schon nicht den Erwartungshorizont, hier werde ich irgendwo ausgewogen und vollständig informiert. Die Satire ist sicherlich ausgenommen und der Kommentar wohl ebenfalls. Jedenfalls dann, wenn er nur ein Meinungsstück ist, nur eine wertende Einordnung ist. Das Besondere in unserem Fall war aber, dass wir eine Einordnung haben, der Mann ist rechtsextrem und das Ganze wurde dann vermeintlich durch Fakten unterfüttert. Nämlich, der hat mal an die AfD gespendet, der hat mal einem Fernsehsender Geld gegeben, wo auch Leute von der AfD zu Wort kamen. Und wenn ich jedenfalls eine solche typisch nachrichtentechnische Verbindung aus Fakten und Ableitung habe, immer dann gelten diese nun gesteigerten Anforderungen der Berichterstattung.
Machen wir mal ein Beispiel. Friedrich Merz ist ein Lügner. Als Journalist könnte ich dann darstellen, er hat gesagt, man muss den Taurus an die Ukraine liefern und Putin ein Ultimatum stellen. Hat er nie gemacht. Er hat gesagt, er wird die Schuldenbremse nicht antasten. Es wird keine Neuverschuldung geben. Hat er dann aber doch gemacht. Und er hat gesagt, er wird die Migration nach Deutschland beenden. Hat aber nicht in dem Ausmaß gemacht. Wenn ich das nur so darstelle, habe ich dann ein Problem, weil ich nicht gesagt habe, dass Merz behauptet, er hat die Schuldenbremse aufgehoben wegen Donald Trump und seinen Zöllen?
Da sehe ich noch nicht den Punkt, dass hier Entscheidendes fehlt. Erstmal ist die Aussage, er sei ein Lügner, eine Meinungsäußerung. Und da brauche ich dann Tatsachengrundlagen, die das Ganze rechtfertigen. Und die, die Sie benannt haben, sind meiner Meinung nach ausreichend. Also man muss jetzt keinem die Gelegenheit geben, sich dann ausführlich zu rechtfertigen. Es genügt die Faktenbasis, dass es Aussagen gibt oder Versprechungen, die er nicht eingehalten hat. Also hier im von ihm gebildeten Fall würde ich sagen, das ist und bleibt zulässig.
Als dieses Urteil dann publik wurde und vor allem ja auch am Mittwoch bei Twitter kommentiert wurde, wirkt es so, dass eine gewisse Blase sich darüber besonders freut. Also sagen wir jetzt mal konservative, oppositionelle Kreise, auch AfD-Kreise. Würden Sie sagen, da gibt es tatsächlich Kreise, die haben Vorteile und welche, die haben Nachteile?
Ich habe aus verschiedenen Richtungen Zustimmung für die Entscheidung gelesen. nicht nur aus der konservativen Richtung. Ein Beispiel, Herr Polenz, der ist natürlich formal noch CDU-Mitglied, aber in seinen Positionen mittlerweile wahrscheinlich eher bei den Grünen als in konservativen CDU-Kreisen zu verorten, der hat auf X geschrieben, na, das wird ja dazu führen, dass das Nachrichtenportal News jetzt in arge Probleme käme. Also wir sehen, dass die Zustimmung zu der Entscheidung aus verschiedenen Richtungen kommt. Was sicherlich richtig ist, ist, dass gerade auch konservative Kreise das Ganze begrüßt haben. Sicherlich auch auf Basis der Erkenntnis, die ich im Übrigen teile, aufgrund unseres Vorgehens gegen Korrektiv, dass zuletzt insbesondere linke NGOs wie Korrektiv immer wieder sehr einseitige Berichterstattung, wenn man sie überhaupt Berichterstattung nennen möchte, betreiben, die dann, ich sage mal, doch sehr einseitig auch in der Faktendarstellung sind. Und da ist es sicherlich so, dass solche Publikationen durch die neue Rechtsprechung des BGH künftig stärker unter Druck geraten werden.
Abschließend, es gab ja auch eine besondere Würdigung des Begriffs rechtsextrem oder extreme rechts. Welche Konsequenzen wird das haben?
Dazu gab es letzten Endes keine Einschätzung, die besondere Konsequenzen haben wird. Warum? Der Bundesgerichtshof sagt, und das ist aber auch nichts Neues, dass das grundsätzlich Meinungen sind, auch zulässige Meinungen, und dass man die auch äußern darf. Das heißt, der Begriff jemand ist rechtsextrem, den wird man kaum verbieten können, weil es in Deutschland eben zulässig ist und bleibt, auch völlig absurde Meinungen zu vertreten. Die Schere, die wird da angesetzt bei den Tatsachen, bei der einseitigen Tatsachendarstellung, die hat der Bundesgerichtshof hier verboten.
Der Bundesgerichtshof hat also die Anforderungen an journalistische Berichterstattung präzisiert. Über die Folgen des Urteils sprachen wir mit dem Medienrechtler Carsten Brennecke. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen auch